Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen, dass ihr hier seid. Ich muss kurz eine kleine Info vorneweg geben. Ich muss nach der Predigt, ich versuche noch das Abendmahl mitzunehmen, aber da muss ich gleich verschwinden. Die Pflichten eines Volleyballtrainers rufen mich. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich nachher ein bisschen früher verschwunden bin. Nichtsdestotrotz, die Predigt werdet ihr natürlich in voller Länge genießen dürfen. Und wie ihr es von mir kennt, habe ich heute euch wieder einen Schauspieler mitgebracht. Und das ist diese Figur hier. Ich glaube, vielen von euch wird er bekannt sein. Aber der Film, den ich suche, da bin ich mal gespannt, ob ihr den rausbekommt. Ja, wen haben wir denn hier? Genau, Orlando Bloom ist das. Und ja, es gibt so zwei Filmdinger, dafür ist er sehr bekannt. Also das Größte, da bin ich ja der Fan von, das ist ja Herr der Ringe und Hobbit-Universum. Den Film suche ich nicht. Das nächste wäre Fluch der Karibik, suche ich auch nicht. Es gibt nämlich, ich würde fast vermuten, es ist der, so ist, ja. Genau, da spielt er auch die Hauptrolle und da ist er wirklich auch alleine die Hauptrolle. Kommt jemand darauf, es geht so ein bisschen um Mittelalter. Nicht die Musketiere, nein. Es geht ja um Krieg. Griechenland, ist das ein Film? Nein, König Arthur, nein, auch nicht. Es geht um die Kreuzzüge. Jetzt kommt ihr vielleicht so langsam drauf. Es geht um den Film Königreich der Himmel. Ja, weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist, ja, auch, war auch eine große Nummer, dieser Film. Aber das ist einer der wenigen Filme der neueren Zeit, der die Kreuzzüge behandelt. Und da spielt Orlando Bloom die Hauptrolle in dem Film. Es beginnt so, dass er ein Schmied ist, der eigentlich mal eine militärische Ausbildung hatte, ein genialer Taktiker eigentlich ist. Und dann wird er in den Kreuzzug berufen. Und ja, dann geht er dahin nach Jerusalem, muss Jerusalem verteidigen vor den Muslimen und vor Saladin. Der bedroht nämlich diese Stadt. Und wenn ihr den Film noch schauen möchtet, müsstet ihr jetzt kurz weghören, denn ich bin dabei, das Ende euch mitzuteilen. Also wer das Ende nicht gespoilert haben will, muss kurz ein paar Sekunden weghören. Aber der Film endet damit, dass diese Stadt erobert wird, alles Mögliche vernichtet wird, völlig überrannt wird und die Bewohner in völliger Verzweiflung und Trauer die Stadt verlassen müssen. Sie wird komplett überrannt. Ist nicht gerade ein Happy End, was dieser Film uns da weitergibt. Und ja, die Bibelstelle, die ich heute mit euch betrachten möchte, die gibt uns eigentlich genau dasselbe weiter. Auch da wird davon berichtet, wie Jerusalem überrannt wird, wie die Feinde die Oberhand gewinnen, wie pure Verzweiflung eigentlich ja, den ganzen Text dominiert und man sagen muss am Ende, man liest eigentlich kein Happy End in diesem Psalm. Und trotzdem glaube ich, dass wir sehr viel Wertvolles auch aus solchen schweren Textstellen herausziehen können. Und das Predigtthema, das ich heute ausgesucht habe, lautet: Wenn Gott schweigt und wir trotzdem beten. Wenn Gott schweigt und wir trotzdem beten. Ja, dazu möchte ich mit euch Psalm 74 anschauen und wir lesen mal die ersten 10 Verse aus dem Psalm. Wir lesen es wieder stückweise. Insgesamt hat er 20 Verse. Wir lesen die ersten 10. Und da beginnt es mit Vers 1, ein Maskil von Asaf. O Gott, warum hast du uns verworfen für immer? Warum raucht dein Zorn gegen die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben, an den Stamm deines Erbteils, den du erlöst hast. An dem Berg Zion, auf dem du Wohnung genommen hast. Erhebe deine Schritte zu dem Ort, der so lange in Trümmern liegt. Alles hat der Feind verderbt im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Banner als Zeichen aufgestellt. Es sieht aus, als schwänge man oben im Dickicht des Waldes die Axt. Und jetzt zerschlagen sie all ihr Schnitzwerk mit Beilen und mit Hämmern. Sie stecken dein Heiligtum in Brand, sie entweihen die Wohnung deines Namens bis auf den Grund. Sie sprechen in ihren Herzen, lasst uns sie alle unterdrücken. Sie verbrennen alle Versammlungsstätten Gottes im Land. Unsere eigenen Zeichen sehen wir nicht, es ist kein Prophet mehr da. Und niemand bei uns weiß, wie lange. O Gott, wie lange darf der Widersacher schmähen, soll der Feind deinen Namen immerfort lästern. Ihr merkt schon, wenn man das so liest, das ist wirklich ganz, ganz schwere Kost. Da ist fast nichts Positives in diesen Versen zu lesen. Es spricht die absolute Verzweiflung und Niederlage aus diesen Sätzen. Man merkt, hier ist überhaupt nichts schön in dem, was beschrieben wird. Ich habe euch hier alle Verse auch nochmal auf eine Folie gequetscht und möchte so ein paar Gedanken kurz mal zusammenfassen, dass wir es nochmal so ein bisschen vor Augen haben. Wenn man die Sachen so zusammenfassen würde, könnte man auch sagen, Asaf möchte hier sagen, Gott, warum bist du so wütend auf uns? Weshalb ist dein Zorn über uns entbrannt? Oder hier diese Frage, warum greifst du nicht ein, warum lässt du das alles zu? Oder hier in diesen beiden Teilen, wie lange soll der Feind noch über uns spotten und über uns regieren? Wie lange soll er sich über dich lustig machen? Oder auch hier diese Aussage, alles, was heilig war, liegt jetzt in Trümmern. Alles ist kaputt. Und was ich so bemerkenswert finde an diesem Psalm, er gibt viel Raum dem, was einfach nicht positiv ist. Es wird viel darüber gesprochen, was schlecht ist. Viel wird von den Feinden gesprochen, was sie tun. Und wir merken, hier ist keine fromme Fassade, die Asaf irgendwie jetzt versucht aufzubauen. Und da sind auch keine Beschönigungen, sondern Asaf spricht einfach die pure Wahrheit aus, so wie sie ihm gerade widerfährt. Und ich glaube, was wir aus diesem ersten Teil von Psalm 74 schon lernen können, ist, das ist auch der erste Punkt direkt, Glaube beginnt nicht mit schönen Worten, sondern mit ehrlicher Klage. Glaube beginnt nicht mit schönen Worten, sondern mit ehrlicher Klage. Das wird hier deutlich in den ersten 10 Versen. Asaf redet nicht schön, er redet davon, wie die nackte, brutale Realität gerade sich breit macht in seiner Situation. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, ich komme irgendwie nicht drum herum, an Hiob zu denken. Ja, auch von Hiob, wenn ihr Hiob kennt, Hiob ist wahrscheinlich das Paradebeispiel für Leid und Klage. In keinem anderen Buch der Bibel wird so viel geklagt und so viel das Leid beschrieben wie im Buch Hiob. Und ich hatte mir gedacht, ich möchte mal im Schnelldurchlauf mit euch Hiob da mal an gewissen Stellen zusammenfassen und habe es euch wieder mit so einem Männchen dargestellt. Und wenn ihr das Buch Hiob kennt, Hiob hat alles, ist superreich und verliert dann alles, was er hat, Familie, Freunde, all seinen Besitz. Und es ist sogar so, dass es scheint, dass er eigentlich gerade jämmerlich am Sterben ist. Und Hiob ist allein in dieser Phase, es geht ihm unfassbar schlecht und dann kommen auf einmal die Freunde von Hiob. Eliphas, Bildad und Zophar, und die versuchen ihm ja so ein bisschen zu trösten, aber eigentlich tun sie ihn viel mehr belehren. Ja. Und dann fallen so Sätze, die Hiob sagt, wie zum Beispiel dieser Satz, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Ganz am Anfang sagt er das. Und das ist ein heftiger Satz. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Also viel stärker kann man seine Todessehnsucht ja fast nicht ausdrücken. Und die Freunde hören das natürlich Und was entgegnen die? Kurz zusammengefasst sagen sie zu Hiob: Hiob, also das ist doch mal undankbar. Wie kannst du denn sowas sagen? Wie kannst du so undankbar sein gegen Gott? Also das ist so die erste Antwort, diese Undankbarkeit, die die Freunde Hiob so vorhalten. Wie kannst du nur so undankbar sein? Zweites Beispiel, da sagt Hiob später: Warum verhüllst du, o Gott, dein Angesicht vor mir? Warum versteckst du dich? Warum zeigst du dich mir nicht mehr? Und auch hier geben die Freunde dann eine Antwort. Und sie sagen: Gott darf man keine Ungerechtigkeit unterstellen. Ja, weil sie hier sehen, Hiob klagt Gott an, dass er doch so ungerecht zu ihm ist. Und die Freunde sagen: Gott darf man so etwas nicht unterstellen. Das darf man nicht sagen. Also Ungerechtigkeit ist so das Zweite, was die Freunde Hiob vorhalten. Schauen wir uns mal das dritte Beispiel an. Da sagt Hiob: Du hast mich geschaffen und nun vernichtest du mich. Gott, du hast mich gemacht und jetzt willst du mich zerstören. Und da entgegnen die Freunde wieder, zusammengefasst so: Also Hiob, das klingt sehr anklagend und respektlos. Also wie kannst du es wagen, so etwas Gott ins Gesicht zu sagen? Also das dritte ist die Anklage, die die Freunde Hiob vorhalten. Und noch ein viertes und letztes Beispiel. Hiob sagt gegen Ende: Ich verlange, mit dem Allmächtigen zu reden. Ich habe das Recht, ich verlange es. Und auch da sagen die Freunde schließlich: Also Gott kann man so nicht herausfordern, das geht doch nicht. Hiob, das darfst du nicht. Das ist dann das vierte, was die Freunde ihm vorhalten, dass er so fordernd oder einfordernd sich verhält. Das geht doch nicht gegen Gott, das ist respektlos. Und das sind diese vier Punkte, und ich finde es so interessant, wie Gottes Urteil am Ende ausfällt. Also Gottes Urteil, zunächst fällt auf, diese vier Punkte, ich hatte es schon öfter jetzt betont, so redet man doch nicht mit Gott. Du kannst doch nicht so fordernd und so anklagend und so undankbar und ungerecht Gott gegenüber sein. So redet man doch nicht mit Gott, Hiob. Das macht man doch nicht. Und dann kommt Gottes Abschlussurteil. Und was sagt er? Mein Zorn ist entbrannt über dich, Eliphas, also einer der Freunde. Mein Zorn ist über dich entbrannt und deinen beiden Freunden, denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Ihr liegt falsch. Ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Ihn will ich erhören. Mein Knecht Hiob soll für euch bitten, ihn will ich erhören. Das heißt, wenn ich mir das anschaue, finde ich es so interessant. Eigentlich, und da muss ich den Freunden irgendwie auch mit zustimmen, muss ich sagen, so kann ich doch nicht mit Gott reden. Aber Gott macht hier deutlich: Ja, genau so sollst du mit ihm reden. Glaube beginnt nicht mit schönen Worten, sondern mit ehrlicher Klage. Warum ist das so? Denn Klage ist kein Zeichen von Unglauben, sondern ein Zeichen von Beziehung. Klage ist ein Zeichen von Beziehung. Wichtig, es muss ehrliche Klage sein. Es gibt auch Menschen, die einfach klagen, um geklagt zu haben, denen geht es aber nicht um die Beziehung zu Gott. Die wollen einfach nur sich beschweren. Darum geht es hier nicht. Es geht um ehrliche Klage, die ehrlich Gott schildert: Herr, so geht es mir gerade. Klage ist kein Zeichen von Unglaube, sondern von Beziehung. Ich habe hier eine kleine Beispielgeschichte für euch. In einer kleinen Stadt sitzt auf einer großen Treppe ein kleines Mädchen und weint. Sie hat ihren Schulranzen neben sich abgestellt und wischt sich die dicken Tränen vom Gesicht. Ich setze mich neben sie und frage vorsichtig, warum weinst du denn? Sie schluchzt, es ist so schwer. Ist dein Schulranzen mit all den Büchern zu schwer? Nein, der ist doch puppig leicht. Ist die Schule zu schwer? Verlangen die Lehrer zu viel? Schaffst du deine Aufgaben nicht? Nein, das Lernen ist doch nicht schwer. Ja, was ist denn dann so schwer für dich, dass du so weinst? Da sagt das sechsjährige Mädchen verblüffend einfach und ehrlich, das ganze Leben ist zu schwer. Ich glaube, ich schaffe es nicht. Wie vielen Menschen ist das wohl aus dem Herzen gesprochen und wie viele Lebensängste finden hier ihren einfachen Ausdruck? Die Herausforderungen des Lebens scheinen manchen Menschen einfach zu erdrücken. Werden wir das Leben meistern, fragen viele voller Sorgen und Zweifel. Nein, wir werden das Leben wohl nicht meistern, aber wir haben einen Meister des Lebens. Als Freund und Begleiter, der unsere Beziehung sucht. Er trägt uns und unser Leben, er hält uns mit all den Nöten fest in seiner Hand. Er meistert unser Leben und wir wollen es ihm anvertrauen. Glaube beginnt nicht mit schönen Worten, sondern mit ehrlicher Klage. Denn Klage ist kein Zeichen von Unglauben, sondern von Beziehung. Wir wollen ein paar Verse weitergehen im Psalm 74. Und wir lesen mal ab Vers 11. Ja, da geht es recht ähnlich weiter. Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer aufgewühlt durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der Drachen über den Wassern. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme versiegen. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Du hast Gestirn und die Sonne und der Sonne Bahn gegeben. Du hast allem Land seine Grenzen gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. Auch hier ist interessant, wenn wir uns diese Verse 11 bis 17 anschauen. Was sagt Asaf hier eigentlich zusammengefasst aus? Er sagt aus, Gott, früher hast du doch gehandelt. Früher warst du doch aktiv. Du hast doch immer deine Macht bewiesen. Und auch hier, du hast doch alles geschaffen, all die Tiere, diese ganze Schöpfung, alles liegt doch in deiner Hand. Und als letztes hier, du warst doch sonst immer da. Wir konnten uns doch immer auf dich verlassen. Das sind so die Sätze, die Asaf so hier zum Ausdruck bringen möchte. Und wenn wir die Verse 11 bis 17 uns da anschauen, merken wir, mitten in der Klage wechselt Asaf den Blick. Gerade eben hat er noch viel von den Feinden und der Zerstörung und der Verzweiflung gesprochen. Und jetzt geht er weg von der Trauer und weg von dem Leid aus den ersten 10 Versen hin zu dem Rückblick, wie hat Gott denn gehandelt in der Vergangenheit? Wie hat er gehandelt in der Schöpfung? Wie hat er seine Rettung bewiesen in der Vergangenheit und wie hat er gezeigt, dass er alle Macht über Chaos und über alle Feinde hat? Was wir hier lernen, ist auch der zweite Punkt, wer Gott gerade nicht erlebt, der erinnert sich daran, wer er ist. Das ist das, was Asaf hier macht und was wir daraus mitnehmen können. Er spürt zwar Gott gerade nicht, aber er erinnert sich daran, was Gott alles getan hat und wie er ist. Wer Gott gerade nicht erlebt, der erinnert sich daran, wer er ist. kleine Überlegung für unseren Alltag, wie das bei uns vielleicht aussehen könnte. Wenn man nichts mehr fühlt, wenn Gott irgendwie gefühlsmäßig nicht mehr da ist, oder anders ausgedrückt, wenn der Glaube nur noch theoretisches Wissen zu sein scheint und nicht mehr praktisch erfahrbar. Oder nochmal anders ausgedrückt, wenn das Gebet gefühlt nur bis zur Decke geht und Gott einen wohl nicht zu hören scheint, dann sollen wir was tun? Wir sollen uns erinnern. Und woran sollen wir uns erinnern? Ganz praktisch, wie hat Gott mir früher in meinem Leben geholfen? Oder auch ganz praktisch, wie hat Gott im Leben anderer geholfen? Oder als drittes noch, welche Verheißungen verspricht mir denn Gott in seinem Wort? Daran sollen wir uns erinnern. Wenn wir das Gefühl haben, Gott ist gerade nicht da, ich erlebe ihn nicht, dann sollen wir uns daran erinnern, wie er ist, wie er geholfen hat, wie er seine Rettung schon oft bewiesen hat in unserem Leben. Wer Gott gerade nicht erlebt, erinnert sich daran, wer er ist. Ich finde es so schön in Klagelieder beschrieben, Klagelieder 3. Klagelieder ist auch mittendrin in der Zerstörung geschrieben worden von Jeremia. Tempel zerstört, Volk wird gefangen weggeführt, absolute Verzweiflung. Und selbst in Klagelieder hat Jeremia das begriffen und schreibt: Daran denke ich und darum hoffe ich, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Auch ein Jeremia erinnert sich im tiefsten Leid daran, wer Gott ist und wie Gott ist. Wer Gott gerade nicht erlebt, erinnert sich daran, wer er ist. Das ersetzt nicht die Not. Das Volk war immer noch in Gefangenschaft bei Jeremia. Aber es verhindert die Hoffnungslosigkeit. Ich habe euch hier zwei mitgebracht. Den links solltet ihr vielleicht kennen. Martin Luther. Wisst ihr, wie die Person rechts heißt? Katharina, genau, das ist seine Ehefrau, die Luther später geheiratet hat. Und von denen gibt es eine Geschichte, die finde ich sehr passend an diesem Punkt. Die Geschichte heißt, weicht ihr Trauergeister. Und eines Tages wird es in Martin Luthers Studierzimmer still. Tiefe Schwermut und bange Verzweiflung bringen Luther zum Verstummen. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Stumpf und dumpf brütet Luther unter dem dunklen Schatten der Traurigkeit dahin. Seine Frau Käthe macht sich ernste Sorgen. Wie kann sie ihrem Mann helfen? Kurz entschlossen zieht sie schwarze Kleider an und klopft an seine Arbeitszimmertür. Erschrocken sieht Luther auf, als seine Frau in Trauerkleidern eintritt. Wer ist denn gestorben? Fragt er ängstlich und seine Frau antwortet: Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr arbeitest und betest und sprichst und singst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Wie ein Blitz trifft es Luther. Weit hat ihn die Anfechtung und Mutlosigkeit von Gott fortgetrieben. Gott lebt, zum Verzweifeln ist kein Grund. Jesus ist der Sieger und wir leben, als sei er tot. Eine helle Sonne brach durch die dunkle Nebelwand von Verzweiflung und Trauer. Die Geister der Schwermut und Verzagtheit mussten weichen vor dem Sieg Jesu und seiner lebendigen Hoffnung. Ein befreiter Luther geht wieder an seine Arbeit. Hier noch ein Gedicht, das dazu gepasst oder dazu formuliert wurde. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister. Jesus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine größte Freude. Das ist ein Limerick von Johann Frank. Jetzt muss ich warten, ob sie jemand abfotografieren möchte. Wer Gott gerade nicht erlebt, der erinnert sich daran, wer er ist. Das erlebt Martin Luther hier dank einer weisen Ehefrau, die er an seiner Seite weiß. Wer Gott gerade nicht erlebt, erinnert sich daran, wer er ist. Das ersetzt nicht die Not, aber es verhindert die Hoffnungslosigkeit. Ich möchte noch die letzten Verse mit euch lesen aus Psalm 74. Und da schreibt Asaf: Gedenke daran, Herr, wie der Feind dich schmäht und wie ein schändliches Volk deinen Namen lästert. Gib die Seele deiner Turteltaube nicht dem Raubtier preis und vergiss das Leben deiner Elenden nicht für immer. Schau hin auf den Bund, denn die Schlupfwinkel des Landes sind voll Räuberhöhlen. Lass den Unterdrückten nicht beschämt davongehen, sondern lass die Elenden und Armen deinen Namen preisen. Steh auf, o Gott, führe deine Sache hinaus. Gedenke an die Schmach, die dir täglich von dem Schändlichen widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Widersacher, den Lärm deiner Feinde, der ständig emporsteigt. Und so endet schon der Psalm. Muss man sagen, also der Psalm bietet irgendwie keine schöne Lösung am Ende. Keine schnelle Lösung, es ist irgendwie gar nicht so positiv, es sind immer noch die Feinde da. Es ist immer noch unsägliche Verzagtheit herauszulesen. Und so endet dieser Psalm. Es ist irgendwie sehr unzufriedenstellend, muss man sagen. Und trotzdem, wenn wir uns diese Sätze wieder anschauen, was Asaf hier sagt, sagt Gott, vergiss uns nicht. Er sagt Gott, steh auf und handle. Er sagt, Herr, lass uns nicht im Stich. Wenn man diese Sätze so liest, dann merkt man, dass Asaf trotzdem mit dem Vertrauen, dass Gott die Seine nicht vergisst. Er weiß, Gott ist trotzdem da. Er weiß, es ist die Chance da, dass Gott trotzdem uns nicht vergessen wird. Auch wenn Gott schweigt, das ist der dritte Punkt, auch wenn Gott schweigt, er wird die Seinen nicht vergessen. Das sagt er uns zu in seinem Wort. Auch wenn Gott schweigt, er wird die Seinen nicht vergessen. Wir schauen noch mal kurz bei uns in den Alltag. Wie könnte das bei uns aussehen? Offene Fragen bleiben häufig offen. Das ist manchmal so im Leben. Ich weiß auch noch Situationen, wo ich, ja, Gott mein Leid geklagt habe und offene Fragen hatte. Und ich kann euch sagen, bis heute hat er sie nicht beantwortet teilweise. Und heute kann ich sagen, eigentlich bin ich froh drum, dass er sie mir nicht beantwortet hat. Offene Fragen bleiben auch häufig offen. Das ist einfach so. Und Glaube heißt dann manchmal einfach auch ganz praktisch, wir müssen warten. Wir müssen aushalten und wir müssen einfach weiter beten. Manchmal bleibt uns nur das übrig. Warten, aushalten und weiter beten. Aber auch wenn Gott schweigt, er wird die Seinen nicht vergessen. Ich möchte das an Jesus so ein bisschen deutlich machen. Jesus als unser Vorbild. Wenn wir uns Jesus am Kreuz anschauen und seine letzten Worte uns so vergegenwärtigen, da lesen wir in Matthäus 27, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da merkt Jesus, dass er alleine ist. Er ist in völliger Einsamkeit und Dunkelheit allein gelassen. So fühlt er sich. Und obwohl Jesus selbst diese Einsamkeit am Kreuz erfährt. Was lesen wir später? Eine seiner letzten Worte sagt er: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Obwohl er eigentlich ja selber sagt, er fühlt sich so einsam, sagt er trotzdem auf einmal: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Obwohl er so einsam ist, weiß er, dass er sich trotzdem dem Vater anvertrauen kann. Er weiß das, denn er weiß, Gott wird die Seinen nicht vergessen, auch wenn er nicht da zu sein scheint. Auch wenn Gott schweigt, er wird die Seinen nicht vergessen, denn er selbst hat es in Christus durchlitten. Gott selber hat sich in diese Situation gebracht. Er selber hat es durchgemacht. Ich habe zum Abschluss eine Geschichte, die in so einer Situation im Richtersaal etwas schildert. Und es ist ein Blick in die Zukunft. Am Ende der Zeit versammeln sich die Menschen vor dem Thron Gottes zum Gericht. Aus allen Völkern und Zeiten sind eine unzählbare Schar, angstvoll, schweigsam die einen, aufgebracht redend die anderen. Ein in Auschwitz vergaster Jude, eine schwarze Sklavin, die man mit Peitschenhieben erschlagen hatte, der bei einem Aufstand erschossene Indio, neben dem Häftling aus einem sibirischen Straflager und noch viele andere Geschundene und Gequälte, Verhungerte und Erschlagene sprachen zusammen: Gott will über uns zu Gericht sitzen? Wir klagen ihn an über unserem Leid und werden verlangen, dass er wie wir auf Erden unsägliches Leid und unbeschreibliche Qualen leidet. Dann erscheint Gott selbst und das Lamm Gottes. Und nun sehen die vielen Menschen, wie Gott auf die Erde kam, seine Geburt im ärmlichen Stall, seine nächtliche Flucht, sein Asylantenleben in Ägypten, seine Verfolgung, Hohn und Spott, seine Verurteilung, die Dornenkrone, die großen Nägel durch die Hände und Füße, seine gequälten Schreie und seine Todeinsamkeit. Und sie werden alle ganz still und geben Gott die Ehre und danken dem Lamm für seine Liebe, die uns in allem Leid versteht und erlöst. Auch wenn Gott schweigt, er wird die Seinen nicht vergessen, denn er selbst hat es in Christus durchgemacht. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen, die wir aus Psalm 74 mitnehmen können. Wenn Gott schweigt und wir trotzdem beten, haben wir als erstes festgehalten: Glaube beginnt nicht mit schönen Worten, sondern mit ehrlicher Klage. Denn Klage ist kein Zeichen von Unglauben, sondern von Beziehung. Der zweite Punkt war: Wer Gott gerade nicht erlebt, erinnert sich daran, wer er ist. Das ersetzt nicht die Not, aber es verhindert die Hoffnungslosigkeit. Und der dritte Punkt: Auch wenn Gott schweigt, er wird die Seinen nicht vergessen, denn er hat es selbst in Christus durchlitten. Amen.